Gott bist, der heute noch in unser Leben redet. Und dass wir einfach auch heute Morgen erwarten können, dass du jetzt redest. Und dass wir einfach dein Wort kehren und einfach ausgerichtet sein auf dich. Danke, Geist Gottes, dass du unser Herz so berührst. Amen. Ich möchte heute über einen Bestseller reden. Und zwar ist das das meistverkaufte Buch, das es überhaupt gibt. Nicht nur für kurze Zeit, sondern seit Jahrzehnten ist es das meistverkaufte Buch. Einer Schätzung nach wurden bereits 4,7 Milliarden Exemplare gedruckt. Ich rede über die Faszination des Wortes Gottes. Ja, die Bibel ist einzigartig. Und ich möchte heute uns ein bisschen in Staunen bringen über das Wort Gottes. Der erste Punkt, über den ich reden möchte, ist Staunen über die Verbreitung des Wortes Gottes. Die komplette Bibel wurde bis jetzt in 648 Sprachen übersetzt. Teile von der Bibel sogar in 3200 Sprachen. Und kein anderes Buch wurde so viel übersetzt. Kein anderes Buch ist so verbreitet wie die Bibel. Und jedes Jahr kommen noch mehr Übersetzungen hinzu. Über Jahrhunderte hinweg versuchte der Teufel immer wieder, die Bibel auszurotten, doch ohne Erfolg. Zum Beispiel in China war die Bibel in den 70er, 80er Jahren verboten, dass man überhaupt eine Bibel besitzt. Der Besitz einer Bibel konnte verheerende Strafen zur Folge haben. Ja, man konnte die Bibel nur in dieses Land hineinschmuggeln. Man hat zum Beispiel mit Ballonen die Bibel über China abgelassen und hat gehofft, dass Christen diese finden. Christen haben diese von Hand wieder abgeschrieben, zerteilt in Stücke und jeder bekam irgendwo eine Seite. Und da war einfach ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und heute gibt es in China schätzungsweise rund 120 Millionen Christen. Jedes Jahr kommen noch viel mehr dazu. Und seit der Öffnung von China werden jährlich ca. 60 Millionen Bibeln in China gedruckt. Und immer noch sind sie schnell vergriffen. Ja, der Hunger nach Gottes Wort wirkt ein einzigartiges Wachstum in der Gemeinde Jesu. Das erst gedruckte Buch, das es überhaupt gegeben hat, war auch eine Bibel. Und zwar die Gutenberg-Bibel. Die wurde 1855 gedruckt. Es gab dazu in der Zeit 180 originale Exemplare. Ein Exemplar kostete 50 Gulden. Ein Gulde war ein Preis von einem Ochsen. Also kannst du sagen, eine Bibel kannst du eine ganze Herde haben für eine Bibel. Und das war also wirklich kostbar. Heute gibt es von denen 180 Exemplaren noch 48 Stück. Und im Jahr 1987 wurde ein Exemplar davon in einer Auktion versteigert. Für sage und schreibe 4,6 Millionen Franken. Eine Bibel. Die kleinstgedruckte Bibel, die es gibt, ist so groß wie eine Streichholzschachtel. 4,5 cm lang, 3 cm breit, 2 cm dick. Und sie wurde in England gedruckt. Die größte Bibel der Welt wurde von einem Tischler in Los Angeles innerhalb von 2 Jahren aus Holz hergestellt. Jedes Blatt ist ein dünnes Holzblatt von 1 Meter Höhe. Und dort wurden die Buchstaben hineingeprägt. Eine hölzerne Ausgabe von 8000 48 Seiten, einem Gewicht von 547 Kilo und einer Dicke von 2,5 Metern. Also ich denke, die Bibel macht doch etwas mit den Menschen, dass sie sehr erfindungsreich sind und wirklich etwas wunderbar Faszinierendes ist. Und wir können einfach auch staunen darüber, dass wir überhaupt hier bei uns deutsche Bibeln einfach so in vielen verschiedenen Übersetzungen haben, ist nicht selbstverständlich. Und darüber können wir uns wirklich freuen und dankbar sein dafür. Als zweites können wir darüber staunen, über die Entstehung des Wortes Gottes. Die Bibel umfasst das Alte und das Neue Testament zusammen 66 Bücher. Das sind teilweise Geschichtsbücher, Lehrbücher, prophetische Bücher, auch poetische Bücher, wie die Psalmen Lieder sind. Die Bibel wurde von über 40 Autoren geschrieben, verstreut über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Und der größte Teil, also der Hebräisch, das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, teilweise auch Aramäisch, und das Neue Testament ist original in Griechisch geschrieben. Insgesamt hat man ca. 5500 Teile von Abschriften von der Bibel gefunden. Und damit ist es das Buch, das eigentlich am meisten Überlieferungsteile hat. Also Geschichtsbücher haben nicht annähernd so viele Teile, die man gefunden hat. Und trotzdem wird das irgendwie, was wir in der Geschichte, in der Schule lernen, nie angezweifelt. Aber die Bibel, wo eigentlich viel mehr Teile überliefert worden sind, gibt es immer noch Leute, die diese in Frage stellen. Das älteste Fragment, das gefunden wurde, stammt aus dem Jahre 125 nach Christus. Also die Bibel wurde von Schreibern kopiert. Es gab ja keine Kopiermaschine, also mussten die Schreiber diese immer abschreiben. Es gab Schriftgelehrte, Mönche, und die haben diese wirklich sehr genau alles abgeschrieben. Und der wohl bekannteste Fund von neuen Bibeln wurde 1947 in den Qumran-Höhlen gefunden. Dort hat man eine ganze Jesaja-Rolle praktisch gefunden, die etwa 1000 Jahre älter war als alle vorigen Jesaja-Schriften, die man hatte. Dann hat man diese miteinander kontrolliert und bis an einige Kommas war eigentlich alles genau gleich. Und das zeigt uns, wie genau diese Männer, die diese Bibeln alle abgeschrieben haben, wirklich ihre Arbeit genommen haben. Wir können also der Bibel wirklich Vertrauen schenken. Was wir aber auch wissen müssen, die Bibel hat nicht den Anspruch, dass sie eine historische, lückenlose Information bieten möchte. Nein, sie möchte uns eigentlich die Beziehung von Gott zu Menschen aufzeigen. Manche Sachen gibt sie nur einfach so an und lässt vieles einfach auch offen. Und wir müssen damit eigentlich leben, dass wir in der Bibel auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 21, 25: Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Denn wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Also das zeigt uns, wir haben von Jesus Geschichten aufgeschrieben bekommen, was er getan hat. Aber das ist, will nie heißen, dass das alles ist, was er getan hat, sondern das, was Gott wollte, dass wir es wissen. Staunen können wir auch über das Selbstzeugnis des Wortes Gottes. Die Bibel sagt nämlich von sich selber, dass sie das inspirierte Wort Gottes ist. In 2. Timotheus 3, 16 lesen wir: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Im Alten Testament lesen wir auch ganz viel den Vers: So spricht der Herr. Immer wieder steht das: So spricht der Herr. Manche Leute sagen, dass nur Teile von der Bibel inspiriert sind. Aber wenn wir von Inspiration sprechen, dann reden wir, dass eigentlich die ganze Bibel von Gott inspiriert ist. Was heißt das nun? Inspiration. Inspiration heißt Gott eingehaucht. Gott hat durch seinen Geist Menschen angehaucht, dass die diese Botschaft niedergeschrieben haben. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass er nicht sie irgendwie mechanisch geführt hat oder wie ein Kind, das nicht schreiben kann, Gott die Hand genommen hat und diese Hand irgendwo geführt hätte, sondern nein, er hat durch seinen Heiligen Geist den Menschen das hineingehaucht, damit sie es wirklich aufgeschrieben haben. Und er hat aber trotzdem die Persönlichkeit von jedem Schreiber einfach mit hineingenommen. Und trotzdem können wir sicher sein, dass dort keine Fehler entstanden sind, sondern dass Gott darüber gewacht hat, dass das richtig aufgeschrieben wurde. Auch die Zusammensetzung der Bibel, die ja erst Ende des 4. Jahrhunderts zustande gekommen ist, können wir darauf vertrauen, dass Gott darüber gewacht hat. In 2. Petrus 1, 20 und 21 steht: Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von den Propheten selbst stammten und aus ihrem eigenen, eigenmächtigen Willen hervorgingen, prophetisch zu reden. Es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. Weil der Heilige Geist die Bibel eingegeben hat, darum brauchen wir auch seine Hilfe, um die Bibel richtig zu erfassen und zu verstehen. Heute hört man ja auch immer wieder so die Aussage: Ja, mit der Bibel kannst du ja jeden Schwachsinn rechtfertigen. Ja, wenn du eine einzelne Bibelstelle nimmst, dann kannst du damit wirklich viel rechtfertigen. Damit wurden Judenverfolgung gerechtfertigt, viele Kriegen gerechtfertigt. Aber es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich eine einzelne Bibelstelle nehme und einfach daraus etwas rechtfertige damit, oder ob ich die ganze Schrift als Ganzes nehme. Weil ich nämlich, wenn ich die ganze Schrift als Ganzes nehme, kann man nicht solchen Unsinn eigentlich mit der Bibel rechtfertigen. Darum ist es auch wichtig, dass wir nicht eine Theologie aufstellen aufgrund von einem einzigen Bibelvers. Dass wir einen einzelnen Bibelvers nicht einfach aus dem Zusammenhang nehmen und daraus irgendeine Lehre aufstellen, sondern wir müssen jeden Bibelvers im Zusammenhang lesen, auch in dem Umfeld, wo die Bibel geschrieben wurde. Die Bibel nämlich legt die Bibel aus. Und da ist es auch gerade wichtig, wenn wir irgendein Buch lesen, wenn wir Predigten hören, prüft selber nach, nehmt die Bibel raus, lest mal ein ganzes Kapitel und schaut nach, ob dies wirklich so dort steht. Nämlich, nimm mal an, du schreibst einen Brief, du schreibst ein paar Briefe deinen Freundinnen oder Freunden, dann nimmt der Postler die Briefe, öffnet sie, schneidet all die Sätze ein bisschen voneinander und macht selber daraus, stellt sie wieder so zusammen, wie er möchte. Was meint ihr wohl, was ihr für eine Antwort bekommen würdet von eurem Freund? Und was ihr vielleicht denkt, das habe ich doch niemals geschrieben. Und darum seht ihr, das ist für uns eigentlich ganz logisch, dass wir nicht einfach Sätze auseinandernehmen können und x-beliebig zusammenstellen können. Darum ist es auch wichtig, dass wir das auch nicht mit dem Wort Gottes so machen. Und schließlich gibt es nur noch einen Weg zu wissen, um herauszufinden, ob Gott, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist oder nicht. Teste sie einfach. Lies sie, folge den Anweisungen und du wirst selber erleben, ob das Menschenwort ist oder ob es wirklich Gottes Wort ist. Gib Gott die Gelegenheit zu beweisen, dass es sein Wort ist. Ich komme zum nächsten Punkt. Wir können staunen über die Einheit im Wort Gottes. Gerade eben die Inspiration wird ja immer wieder angezweifelt. Wird ja immer wieder gesagt, ja, das haben nur Menschen geschrieben, das kann man nicht so genau nehmen. Ja, wie wir ja bereits gehört haben, haben die Menschen das geschrieben, und zwar 40 verschiedene Personen, die in verschiedenen Kulturen gelebt haben, in verschiedenen Jahrhunderten, Umständen, gebildete, weniger gebildete, unterschiedliche Charakteren und trotzdem bildet die ganze Bibel eine vollkommene Einheit. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig faszinierend und auch einzigartig. Wenn man nämlich die Bibel genauer studiert, wenn man sich mit der Bibel befasst, muss man sagen, es ist ein gigantisches Meisterwerk. Wenn das wirklich Menschen geschrieben haben, dann muss ich sagen, wow. Menschen haben zwar viel Fantasie, aber das wäre wirklich ein literarisches Meisterwerk. Wer käme nämlich schon auf die Idee, mit einem Volk eine Geschichte zu schreiben und damit Bilder zu machen, die auf ein einzigartiges Erlösungswerk hinweisen? Meinst du, dass Mose, als er den Israeliten sagte, schlachtet ein Lamm, nimmt das Blut und streicht damit die Türrahmen an mit diesem Blut, damit der Todesengel an ihnen vorbeigeht. Meinst du, er hat auch nur im Entferntesten daran gedacht, was dies eigentlich später bedeuten würde? Ich meine, die Israeliten haben gehorcht, sie haben das gemacht, wussten wahrscheinlich nicht einmal, was es bedeutet. Der Todesengel ist an diesem Abend an jedem Türe vorbeigegangen. Aber sicher hat Mose, als er diese Geschichte aufgeschrieben hatte, gedacht, wow, Gott hat uns gerettet. Aber dass er daran gedacht hat, was das eigentlich für ein Erlösungswerk bedeutet, das hat er sicher nicht im Entferntesten vermutet. Dass genau das Blut Jesu, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für uns, das, was wir heute eigentlich bei dem Abendmahl gefeiert haben, dass der Tod für immer an uns vorbeigeht, nicht nur für einen Abend. Das ist doch gigantisch. Gott hat dort Geschichte geschrieben, die auf eine ewige Erlösung hinweist. Ein anderes Beispiel. Wir kennen alle die Geschichte von Noah. Und dort lesen wir nachher im 1. Petrus 3, 20 und 21, damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zur Taufe, zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet jetzt euch. Tausende Jahre, bevor das irgendjemand getauft wurde, hat Gott mit einer Familie Weltgeschichte geschrieben. Und diese Weltgeschichte deutet auf unsere größere Rettung hin. Ich finde das faszinierend. Sinnbild um Sinnbild im Alten Testament. Alles weist darauf hin, was Gott für einen Plan gehabt hat. Von Anfang an, von der ersten Seite an, von der ersten Stunde an, welchen Plan Gott gehabt hat für unsere Erlösung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir, welch ein Mensch kann solch eine Heilsgeschichte einfach erfinden? Also ich finde das grandios. Also wenn Mose solche Sachen aufgeschrieben hat, hat er doch nicht einen blassen Schimmer, was das eigentlich einmal bedeutet. So viele Schreiber, die an einem Buch geschrieben haben und trotzdem von der ersten Seite bis zur letzten Seite ein roter Faden, der durch das ganze Buch hindurchgeht. Also mich begeistert das, wie Gott diese Schreiber genutzt hat und zusammengeführt hat. Der nächste Punkt ist, wir können darüber staunen, über die Zeitlosigkeit des Wortes Gottes. Menschliches Denken verändert sich fortwährend. Wir sind in so einer rasanten Entwicklung. Niemand kann sagen, welche Antworten dir die Welt das nächste Jahr bietet. Geschweige denn in 10 Jahren. Und ganz anders ist dort die Bibel. Mit ihren ewigen Grundsätzen und ihren unvergänglichen Verheißungen steht sie wie ein Fels fest in der Brandung. Und über dieses Wunder der Zeitlosigkeit kann man doch nur staunen. Was Gott vor 1000 Jahren gesagt hat, das meint er auch heute noch so. Er hat seine Meinung nicht geändert. Und wir lesen das in Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, die Bibel ist nicht nur ein Buch, von der Vergangenheit spricht, sie spricht in dein Heute hinein. Sie beschäftigt sich mit einem großen Teil mit Prophetie. Und die Bibel beweist, gerade durch die Erfüllung seiner Verheißungen, dass sie wahr ist. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen, die alle auf Jesus hindeuten. Nehmen wir zum Beispiel nur die Geburt Jesu. Wie viele Details von der Geburt Jesu im Alten Testament alle verheißen sind und alles geschieht so, wie es im Alten Testament steht. Oder nehmen wir die römischen Soldaten, die beim Kreuz Jesu standen. Ich meine, die Römer waren eher verhasst, also die Juden waren verhasst bei den Römern, die kannten die Bibel nicht. Und obwohl diese Soldaten sicher nicht wussten, was in der Bibel steht, haben sie das Wort Gottes, das sie hassten, eigentlich erfüllt, indem sie um das Gewand von Jesus gewürfelt haben. Sie waren die Erfüllung des Wortes Gottes. Nehmen wir auch das Volk Israel. Voll von Verheißungen ist die Bibel von dem Volk Israel. Und so viele Verheißungen sind erfüllt. Alles geschieht immer wieder, wie Gott es vorausgesagt hat. Und weil so viel erfüllt ist, können wir darauf vertrauen, dass der Rest auch in Erfüllung geht. Ich meine, die Juden haben tausende von Jahren auf ihren Messias gewartet, auf das erste Kommen ihres Messias. Und wir warten seit 2000 Jahren auf das zweite Kommen. Aber weil wir wissen, dass das erste vielleicht auch nicht gerade so schnell kam, wie die Israeliten sich das gewünscht haben, können wir aber auch sicher sein, dass das zweite Kommen von Jesu genauso kommt. Wir können darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wir lesen dies auch in Hosea 23, 14. Dort steht: Siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt, und ihr sollt wissen, von von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr zu euch, euer Gott zu euch gesagt hat. Es ist alles gekommen und nichts ist dahingefallen. Gottes Wort ist Wahrheit. Und jede Prophetie erfüllt sich. Darum kannst du in deinem Leben zuversichtlich sein. Du kannst die Prophetien für dich in Anspruch nehmen, weil du weißt, Gott ist der Herr, der zu seinem Wort steht. Luther hat mal einen Satz gesagt: Die Bibel ist nicht antik, sie ist auch nicht modern. Nein, sie ist ewig. Der nächste Punkt ist: Staunen können wir auch über das Gewicht des Wortes Gottes. Unser Glaube hängt an dem, was wir über die Bibel glauben. Glauben wir eben an die göttliche Inspiration oder sind wir da nicht so sicher, ob dies stimmt? Wenn wir nämlich die Inspiration der Bibel nicht glauben, entziehen wir unserem Glauben eigentlich den Teppich unter den Füßen weg. Sie ist nämlich das Fundament, auf dem wir stehen. Wenn wir daran zweifeln, stehen wir auf wackeligen Beinen. Beziehungsweise unser Glaube steht auf sehr wackeligen Beinen. Und Satan hat eigentlich von Anfang an versucht, Gottes Wort in Frage zu stellen. Wir wissen als alle, wir kennen die Geschichte, als er zu Eva kam und sagte, sollte Gott gesagt haben. Von Anfang an ist es immer diese Frage, sollte Gott gesagt haben. Er hasst nämlich, wenn Menschen Gott vertrauen und dadurch seine Güte und seine Liebe erleben. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon Situationen gehabt, wo wir die Stimme des Teufels irgendwo hören, der uns sagt, wenn Gott dich wirklich liebt, dann würde er diese oder jene Situation, wo du jetzt gerade drin steckst, nicht zulassen. Wenn Gott gut ist, dann würde er jetzt doch handeln. Du bist ihm gleichgültig. Du kannst dich nicht auf sein Wort verlassen, dann kümmere dich doch selber um dein Leben und such selber Lösungen. Irgendwo kennen wir doch immer wieder diese Stimmen, die uns verführen möchten, unser Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht Gott zu vertrauen. Als Christen wagen wir es vielleicht nicht, die Schrift einfach so anzuzweifeln, aber in unserem Herzen, da können schon auch mal Zweifel aufkommen. Wir leben nämlich in einem Spannungsfeld, ob uns das gefällt oder nicht. In manchen Bereichen von unserem Leben erleben wir, wie Gottes Güte wahr wird. Erleben wir, wie sein Wort in unser Leben hineinspricht. Erleben wir, was wir dort lesen. Und dann gibt es einfach auch Bereiche, da leben wir mehr im Glauben als im Schauen. Und in diesem Spannungsfeld, da heißt es, am Wort Gottes festzuhalten. Da heißt es, nicht anzuzweifeln, sondern uns bei ihm dran zu hängen. Und das ist dann Reife. Reife im Glauben. Wenn wir nämlich daran zweifeln, dann verfehlen wir den Plan, den er Gott bei uns für unser Leben hätte. Gott hat nämlich, der Teufel hat Angst, wenn Menschen dem Wort Gottes glauben. Weil er weiß, wie kraftvoll Gottes Wort ist. Weil er weiß, dass er dann entwaffnet ist. Erinnern wir uns gerade auch an die Versuchung Jesu, als er in der Wüste versucht wurde. Was hat er für eine Waffe gebraucht? Das Wort Gottes. Und der Teufel musste fliehen. Wenn wir das Wort Gottes gebrauchen, dann verletzen wir damit eigentlich den Feind. Lassen wir uns also nicht entwaffnen. Und unser Vertrauen in Gottes Wort erschüttern. Ich komme zum nächsten Punkt. Staunen über die Lebendigkeit des Wortes Gottes. Schon in der Schöpfung heißt es, und Gott sprach. Gott hat gesprochen und alles ist entstanden. Die ganze Welt, Sonne und Sterne, alles, die ganzen Tiere, er hat gesprochen und alles ist entstanden. Im Psalm 33,9 lesen wir, denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Durch die ganze Bibel hindurch erkennen wir dieses Prinzip. Gottes Wort verändert immer wieder die Welt und bringt neues Leben hervor. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte lesen von Nikodemus, dem Theologen, wo zu Jesus gekommen ist in der Nacht, da hat Jesus ihm gesagt, ihr müsst vom Neuen geboren werden, dass der Same des Wortes Gottes wie eine Neugeburt im Menschen wirkt. Nikodemus wollte das mit seinem Verstand erfassen, theologisch erfassen und konnte das nicht, sich nicht vorstellen, wie das geht, eine zweite Geburt. Weil man dies geistig verstehen muss. Das Wort Gottes ist wie ein Same, der in das Leben der Menschen gelegt wird und wirkt neues Leben. In 2. Korinther 3,6 lesen wir, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn wir die Bibel nehmen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, dann entsteht daraus ein religiöses, gesetzliches System, das mehr Leben tötet, als Leben hervorbringt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Wer von euch liebt Mehl? Wer von euch möchte einfach Mehl essen? Pures Mehl. Hand hoch. Keiner. Mehl alleine ist staubig, trocken und nicht unbedingt appetitlich. Und so könnte man sagen, das Wort Gottes alleine ist irgendwie ein trockener Buchstabe. Keine so gute Nahrung. Aber wenn man dann das Lebenswasser des Heiligen Geistes hinzufügt, einen Glaubenswürfel Hefe dazufügt, ein bisschen Salz, dann gibt es ein schmackhaftes Brot. Dann ist es Nahrung für unsere Seele, dann ist es eine gute Stärkung für uns. Die Leute, die zu Jesus gekommen sind, haben oft immer wieder Fragen gestellt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich staune immer wieder darüber, dass Jesu Antworten eigentlich gar nicht mit der Frage übereinstimmen. Irgendwie denkt man immer, Jesus, hast du die Frage überhaupt verstanden? Der antwortet etwas ganz anderes, als das eigentlich die Frage ist. Und ich denke mir, Jesus lässt sich einfach nicht auf die natürliche Ebene des Menschen hinunter. Er blieb immer auf der Ebene des Königreiches Gottes und was Gott, der Vater, ihm gesagt hat. Das hat er weitergegeben, Worte des Geistes. Und so ist es auch heute. Gott möchte nicht einfach unseren Verstand ansprechen, sondern er möchte in unseren Geist hineinreden. Weil mit unserem Verstand werden wir Gott nie fassen können. Die Worte nämlich, die Gott geredet hat, die sind Geist und sie sind Leben. In Hebräer 4,12 lesen wir, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wir lesen hier, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist kraftvoll. Es ist nicht einfach eine Ideologie, nicht einfach ein Gesetzbuch, nein. Die Bibel stellt sich selbst das Zeugnis aus, dass sie lebendig ist. Und dass sie heute noch Leben freisetzt, gerade in Menschensituationen hineinspricht und neues Leben schafft. Gottes Wort ist so voller Kraft, so wie ein Schwert durchdringt es unsere Gedankenfestungen. Reißt es nieder, was wir für falsche Sichten haben. Es durchdringt wie ein Schwert unsere Gedanken, unsere Sinne. Es zeigt auf, wo wir nicht mit dem übereinstimmen, was göttliche Sicht ist. Wo wir Lügen glauben und nicht der Wahrheit. Gott beginnt mit seinem Wort in unserem Inneren zu wirken. Dann verändern wir unsere Perspektive, wenn wir Gottes Wort in uns hineinlassen. Dann haben wir auf einmal eine andere Sicht von Umständen. Dann gibt es keine hoffnungslosen Umstände, wenn wir die Sicht von Gott haben. Nämlich Gott steht nie da und denkt sich, oje, was mache ich jetzt in dieser Situation? Gott hat immer Hoffnung. Gott hat für jede Situation eine Lösung. Und wenn wir die Sicht Gottes von den Umständen bekommen, dann können wir wieder neue Hoffnung schöpfen. Wenn wir die Sicht Gottes für Menschen bekommen, dann setzen wir vielleicht eine andere Brille auf. Wir stecken Menschen oft schnell irgendwelche Schubladen hinein. Fragen wir mal Gott, was ist deine Sicht von dem Mensch, der mir gerade gegenübersteht? Was sagst du über ihn? Ich denke, dass dann oft eine ganz andere Sicht kommt. Eine Sicht von Wertschätzung, von Barmherzigkeit. Eine Sicht von neuem Erbarmen und der Liebe. Und wenn du die Bibel liest, bekommst du auch eine neue Sicht von dir selber. Wir haben letzten Sonntag zum Beispiel das Wort Gottes proklamiert über unsere Identität. Und wenn wir dieses Wort proklamiert haben, dann geht es nicht einfach darum, irgendwie positives Denken anzuwenden. Aber wir Menschen, wir haben oft so falsch geprägte Sichten. Wir sehen uns selber oftmals nicht so, wie Gott uns sieht. Wir gehen dem Feind auf den Leim und denken Lügen über uns und über Mitmenschen. Und darum brauchen wir das Wort Gottes, das lebendig ist und uns eine neue Sicht schenkt. Wenn wir nämlich Gottes Wort in Anspruch nehmen im Glauben, dann kommen wir in neue göttliche Dimensionen hinein. Dann können wir, wie wir oft jetzt auch das Lied gesungen haben, auffahren mit Flügeln der Adler, wie Adler. Ja, Gottes Wort, es setzt Leben frei. Und ich komme zum letzten Punkt. Staunen können wir darüber, dass Gottes Wort eine Person ist. Wie sehr wir heute auch die Faszination der Bibel hervorgehoben haben, so ist sie doch nicht irgendwie ein heiliges Buch, wie es in manchen anderen Religionen der Fall ist. Wir Christen, wir haben keine Buchreligion. Nein, unsere Religion ist eine Personenreligion. Wir glauben nicht einfach an die Bibel als Ideologie, wir glauben an eine Person. Und das ist ein großer Unterschied. Die Bibel ist uns deshalb kostbar und wertvoll, weil sie uns Gott und dessen Geschichte mit dem Menschen offenbart. Wir lesen im Johannes 1, 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Wie spricht Gott? Dies hat er durch sein Wort getan. Er hat gesprochen durch sein Wort, aber es gibt eine ganz andere, höhere, vollkommene Offenbarung von ihm. Und das ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Er ist ein Wort zum Anschauen. Er ist ein Wort zum Anfassen. Die Bibel ist die Heilige, ist vom Heiligen Geist inspiriertes Zeugnis von diesem Jesus. Und wenn du die Bibel liest, kannst du dich in tausend Details verlieren. Du kannst gut Griechisch können und trotzdem nicht Jesus begegnen. Wenn du die Bibel liest, nur um Wissen anzuhäufen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie unsere Festplatte vollpacken mit Informationen, mit heiligen Worten. Dann hätte Gott uns auch eine andere Festplatte geben können. Nein, es geht darum, dass wir einer Person begegnen. Und zwar auf eine total persönliche, intime Weise. Gott will, dass wir ihn kennen durch seinen Sohn auf eine Art und Weise, die Freude macht und die Frucht hervorbringt und die sich auswirkt auch auf andere Menschen. Wenn ich Jesus kennenlerne und er nicht ein Stück mehr von meinem Wesen, von meiner Art, sich auf mich abfärbt, dann habe ich eigentlich noch nicht so erkannt, wie dir es die Bibel meint. Es ist nicht schlecht, dass ich mit dem Verstand etwas verstehe. Und das ist schon super. Aber ich möchte mit meinem Herzen immer mehr von Jesus verstehen. Ich möchte immer mehr von seiner Liebe verstehen. Ich möchte immer mehr erfasst sein von dem, wie er ist. Und wenn ich in seiner Gegenwart bin, wenn ich sein Wort lese, dann färbt sich das auf mich ab. Dann merken das die Menschen um mich herum. Dann ist es nicht so, als ob ich nur irgendwie etwas in meinen Verstand hineingenommen habe. Sondern dann hat sich mein Herz verändert. Dann gehe ich anders mit meinen Kindern und meinem Mann um. Dann kann ich nicht mehr auf dieselbe Art reagieren. Weil ich dem begegnet bin, der mein Bräutigam ist. Weil ich dem begegnet bin, der mein Herz immer wieder fasziniert. Jesus Christus, er ist der Schlüssel der Schrift. Das Verständnis der Schrift. Wenn du die Bibel nicht im Licht der Person Jesus liest, dann hast du nur einen Teil verstanden. Gerade das Alte Testament ist für so viele mühsam. Aber wenn du Jesus Christus im Alten Testament siehst, dann gehen dir manche Lichter auf. Wenn du Mühe hast eben mit dem Alten Testament, dann bedenke, das Alte Testament, das Gesetz ist nur die Vorbereitung, aber Jesus Christus ist die Erfüllung, die Vollendung von dem allem. Und alles, was du glaubst und das nicht mit dem Wesen Jesu Christi übereinstimmt, das solltest du zumindest nochmal überdenken, ob das wirklich so ist. Ob du da die Schrift richtig verstanden hast. Denn Jesus bringt wirklich das Licht auf die Bibel. Jesus ist die vollkommene Theologie. In Hebräer 1:1-3 steht: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Evangelium. Diese Verse zeigen uns noch einmal, wer Jesus ist. Wenn du Jesus mehr lieben willst, wenn du Gott mehr lieben willst, dann höre mal auf das Liebesgebot. Dort steht nämlich zu Beginn: Höre. Höre, Israel. Du kannst Gott nicht aus eigener Kraft lieben und erst recht nicht deinen Nächsten. Lerne hören. Hören auf dieses Wort. Sei wieder fasziniert über diesen Schatz, den wir dort in den Händen halten. Hungere und dürste nach Erkenntnis. Nicht nach Kopfwissen, sondern nach Herzenserkenntnis, die uns fruchtbar werden lässt. Ja, mit einer Erkenntnis, dass wir wirklich verbunden werden immer mehr mit dieser wunderbaren Person, Jesus Christus. Ja, ich hoffe, dass diese Predigt ein bisschen Hunger entfacht hat in unseren Herzen. Hunger nach diesem Wort, mehr nach dem zu erkennen, was er eigentlich uns sagen will, wie er ist. Und so komme ich zum Abschluss und möchte zum Abschluss noch beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du das Wort Gottes bist, das in die Welt gekommen ist. Dass das Wort Gottes nicht einfach Mehl ist, staubig, trocken, sondern eine kraftvolle Nahrung für uns. Eine Nahrung, die uns stärkt, eine Nahrung, die uns Leben bringt. Ich danke dir, dass du, Geist Gottes, dein Wort immer wieder lebendig machst, dass du im Wort Gottes wirklich Leben einhauchst, dass wir es verstehen können, dass wir erquickt werden, wenn wir dein Wort lesen. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen einen neuen Hunger, einen neuen Durst entfacht hast, der weitergeht. Der uns immer wieder einfach hinzieht zu deinem Wort, hinzieht zu dem, dass wir mehr von dir, von deinem Wort erkennen möchten. Von dir verwandelt werden, weil dein Wort Kraft ist. Ich danke dir, Vater, dass du einfach auch zu deinem Wort stehst. Dass es ein Fels ist, auf dem wir stehen können. Wir wissen, du hältst dein Wort. Ich danke dir, dass gerade jeder, der heute hier ist und vielleicht in einer schwierigen Situation ist, dein Wort nehmen kann und wieder ganz neu Hoffnung schöpft, wieder ganz neu Glauben schöpft, zu sagen: Ich stehe auf diesem Wort. Ich stehe auf dem Wort und ich lasse mir das nicht nehmen, was Gott mir zugesagt hat. Ich lasse es nicht zu, dass der Feind mir diese Verheißungen raubt. Ich stehe darauf wie auf einem Felsen. Und ich weiß, du Gott stehst zu deinem Wort. Du Gott bist der Gott, der erfüllt, der sein Wort erfüllt. Und ich danke dir, dass du auch gerade denen, die vielleicht müde geworden sind, dein Wort zu lesen. Für die, die das Wort Mehl eben Mehl ist und trocken ist, dass da wieder neu wirklich der Heilige Geist hineinkommt. Dass es lebendig wird, dass es kraftvoll wird. Das Bibellesen nicht eine Pflichtübung ist, nicht irgendwie etwas ist, das man so macht als Christ, sondern dass es wirklich Leben hervorbringt. Begegnungen mit dir, dem lebendigen Gott. Danke, dass du diese Begegnungen schenkst, dass du jedem, der heute hier ist, in dieser kommenden Woche Begegnungen schenkst mit dir, dem lebendigen Gott. Danke, dass wir das erwarten können, weil du ein treuer, guter Gott bist. Amen.